Ich möchte halt wirklich was Sinnstiftendes tun und in der Bildung kann ich das eben auch.
Und das sind für mich dann auch die Augenblicke, in denen man spürt, dass Lehre weit mehr bedeutet, als Wissen zu vermitteln. Es geht um Begegnungen, es geht um Begleitung und darum, dass wir ein Stück Lebensweg mitgestalten dürfen.
Hey, da kommt was bei rum und ich schaffe da was und das ergibt am Ende auch für Sie alles Sinn. Und wenn Sie das mitnehmen, da geht mir das Herz auf.
Next Gen Education. Bildung, Karriere und Zukunft. Seit 1848. Der Podcast der Karl-Remigius Fresenius Education Group. Jetzt mit Danja Mischupach und Professor Dr. Andreas Beiwas.
Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Folge unseres Podcasts, denn heute geht es um das Herzstück von all dem, was wir in unserer Bildungsgruppe tun. Es geht um die Lehre, so wie wir es nennen. Und was wir hier tagtäglich mitbekommen, das ist wirklich mehr als nur ein Job, wie man so schön sagt. Es ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Klingt ein bisschen abgedroschen, aber das trifft hier eben auch echt zu. Und das muss auch so sein. Schließlich ist das auch eine Riesenverantwortung. Man vermittelt zumeist jungen Menschen ja nicht nur Wissen, sondern unterstützt sie auch dabei, ihr Potenzial zu entfalten, begleitet sie ein Stück weit auf ihrem Weg und bereitet sie so auf ihre berufliche Zukunft vor. Damit hat man dann eben auch einen enormen Einfluss auf ihren Karriere- oder sogar Lebensweg. Und genau das wollen wir in dieser Folge mal so richtig feiern. Andi, du bist ja nicht nur hier mit mir der Host, sondern stehst selbst seit Jahren in der Lehre. Und wir haben diesmal beschlossen, das Scheinwerferlicht besonders auf dich und auf deine KollegInnen zu richten. Generell muss man sagen, die Folge ist auch ein bisschen anders als sonst. Anstatt nur ein oder zwei ExpertInnen zu befragen, lassen wir heute wirklich viel Raum, um möglichst viele Stimmen aus unserer Bildungsgruppe zu Wort kommen zu lassen. Sie erzählen uns, was die Lehre für sie bedeutet, wie sie junge Menschen begleiten und welche Momente besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und natürlich schauen wir uns auch an, warum dieser ohnehin tolle Beruf gerade innerhalb unserer Bildungsgruppe ganz besonders viel Freude macht. Andi, mich interessiert aber jetzt natürlich erstmal, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Professor zu werden? War das für dich immer schon klar oder wie war das?
Nee, überhaupt nicht. Also das war, ich meine, das fängt ja sozusagen, bevor man Professor wird, hat man zum einen einen akademischen Weg zu beschreiten und dann natürlich auch muss man ein Herz für das Thema Lehre haben, speziell in unserer Bildungsgruppe. Da werden wir ja auch vielleicht im Laufe des Podcasts nochmal dazukommen. Ich sage mal, zu meiner wissenschaftlichen Laufbahn kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, insofern, als das damals, als ich mich beworben habe, dann mein später Doktorvater sagte, ich würde Sie gerne haben und wenn Sie bei mir sind, der war damals im Sachverständigenrat für Gesundheit, dann müssen Sie promovieren, dann müssen Sie einen wissenschaftlichen Weg beschreiten. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, ich finde das Thema interessant. Aber zur Lehre kam ich vor allem dadurch, dass, ich weiß es noch ganz genau, da war ich noch ganz frisch von der Uni selbst raus und da kam dann mein damaliger Chef und sagte so, ich kann jetzt die Vorlesung nicht halten, da müssen Sie jetzt einspringen, ich muss jetzt woanders hin und dann saß ich dort mit Schweißperlen übersät, weil ich gar keine Vorbereitungszeit habe und so bin ich richtig ins kalte Wasser geworfen worden, noch als Assistent an der Uni und da habe ich aber dann sozusagen den Gefallen daran gefunden. Und wir werden ja im Laufe des Podcasts noch mehr darüber sprechen. Ich freue mich heute wahnsinnig, dass wir heute darüber sprechen, da ich selbst ja seit 16 Jahren hier in der Bildungsgruppe lehren darf und das auch wirklich mit Herzblut mache und mir das ganz, ganz wichtig ist und ich mich da auch, und das werden wir auch später noch darüber diskutieren, mich da nicht nur in der Verantwortung der Wissensweitergabe sehe und in der Verantwortung auch so ein Stück weit Coach bei jungen Menschen, aber auch Menschen im Berufsleben stehen zu sein, sondern ich bin ja Volkswirt und Gesundheitsökonom, aber als Volkswirt und auch als Prof für VWL sehe ich mich auch in einer gesellschaftspolitischen Verantwortung, Menschen zu wichtigen Themen, sagen wir mal, ranzubringen und auch sie zu stärken und damit indirekt und aber auch, glaube ich, direkt den gesellschaftlichen Diskurs um das Miteinander zu stärken. Und ich glaube, das ist was in der heutigen Zeit ganz wichtig ist. Aber dann ja jetzt mal wieder zurück zu dir. Entscheidend ist ja nicht nur, wie ich sehe, sondern vor allem auch mal den Blick zu öffnen und zu schauen, wie sehen es denn unsere Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, da bin ich ganz gespannt, was die uns heute so erzählen.
Und wir freuen uns total, dass so viele mitgemacht haben. Wir haben den KollegInnen für diese Folge ja einen Fragenkatalog mal gegeben und haben gesagt, hey, pickt euch mal das raus, was für euch am wichtigsten ist. Und mit Abstand am häufigsten wurde die Frage beantwortet, Was gibt dir im Berufsalltag am meisten Sinn oder Freude? Also das ist natürlich echt bezeichnend und deswegen starten wir damit jetzt auch direkt rein.
So eine schöne Frage. Was gibt mir am meisten Sinn und Freude beim Lehren? Ich würde sagen, dass ich viel zurückgeben kann von dem, was ich selbst einst als Studierende erfahren durfte. Ich hatte das Glück, von ProfessorInnen begleitet worden zu sein, die immer zugewandt waren, zugehört haben, mich wahrgenommen haben, mich gefördert haben. Und ich bin sehr froh, dass ich einen Teil davon zurückgeben darf. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich meine Gedanken und all die Weiterentwicklungen in mir selbst und zusammen mit den Studierenden austauschen kann. Auch das ist für mich sinnstiftend, dass die Lehre und das Lernen immer weitergeht.
Also wir als Lehrenden haben ja die Aufgabe, denke ich, und auch die Verantwortung, Studierende zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, die später mit Design Dinge zum Wohl der Menschen verändern kann. Und wenn zum Beispiel 1, 2 oder 3 der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN erfüllt werden, in einer Projektarbeit beispielsweise, dann ist das schon richtig toll. Und da ist es auch eine große Freude, wenn das schon im Studium passiert.
Den meisten Sinn und die meiste Freude als Lehrende geben mir tatsächlich meine Schülerinnen und Schüler oder kurz meine Schülis. Es gibt für mich nichts Sinnstiftenderes, als meine Schülis eben nicht nur zu unterrichten, sondern zu vielen auch eine persönliche Bindung aufzubauen, die über diese reine Lehrer-Schüler-Beziehung hinausgeht. Schülis geben einem dann auch unendlich viel zurück. Das hätte ich vor meiner Zeit als Lehrerin auch nie für möglich gehalten. Das fängt schon damit an, dass ich morgens in die Schule komme und von meinen Schülis mit einem Lächeln begrüßt werde. Und in dem Moment weiß ich wieder einmal, warum ich meinen Beruf so liebe.
Was wir mit ganz vielen Schülern aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, dann vielleicht einige Sachen ein bisschen langsamer verstehen als andere. Und da ist es immer ganz schön zu sehen, wenn dann so richtig plopp macht. Das ist einfach so ein Knoten, der jetzt einfach gelöst wird, weil eben was verstanden wurde. Das ist immer ganz, ganz schön. Bei uns in der Pflege ist es auch immer ganz besonders, dass man eben auch die Bedeutung der Pflege vermittelt. Also nicht, dass die Pflege einfach nur ein Beruf ist, sondern dass es halt schon eine Berufung ist.
Ich lehre 4 Fächer, die das Ziel haben, dass man eine Komplexität versteht. Also Anatomie, Physiologie, das wirkt alles noch recht einfach und kann man auswendig lernen. Aber das zusammenzubringen und dann zu verstehen, wie das in die Praxis überführt wird und das in der Praxis vielleicht auch rückgekoppelt wahrzunehmen, das gibt mir eine unheimliche Freude zu sehen, wenn Studierende das mitnehmen. Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber im ganzen Leben ja eigentlich so ist, dass man guckt nach Zusammenhängen, nach Einflüssen und dass man damit auch was erreichen kann. Und ja, dass meine Arbeit sinnvoll ist, das kommt dann eigentlich meist am Ende, wenn man so merkt, dass Studierende in ihren Abschlussarbeiten sitzen und ihnen gar rausrutscht, dass sie sagen, das macht mir Spaß oder ich freue mich auf unseren nächsten Termin, weil sie Freude haben an dem meist selbst gewählten Thema und feststellen, hey, da kommt was bei rum und ich schaffe da was und das ergibt am Ende auch für sie alles Sinn. Und wenn sie das mitnehmen, da geht mir das Herz auf.
Es ist immer sehr schön zu sehen, welche Entwicklung die Studierenden machen, wenn sie wie viele mit 18, 19 Jahren zu uns kommen und dann über 7 Semester sich charakterlich und gestalterisch weiterentwickeln. Absolventinnen, die ihre eigene gestalterische, konzeptionelle Handschrift entwickelt haben, aus dem Studium dann in die Arbeitswelt zu begleiten, ist immer ein besonderes, glückliches Erlebnis. Und zu sehen, wie sie dann ihre Laufbahn aufnehmen, weiterführen, macht einfach total Spaß.
Bei mir im Studiengang finden sich in den Lerngruppen immer ganz, ganz unterschiedliche Menschen zusammen, die verschiedene Lebensgeschichten haben, verschiedene Lernhistorien und damit verbunden natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse, wie Lernen gestaltet sein soll und an welcher Stelle sie abgeholt werden möchten. Das heißt, ich als Dozierende stehe vor der Aufgabe zu schauen, wer braucht was und wie kriegen wir das gemeinsam hin, hier einen Entwicklungsschritt zu machen. Das ist was, was mir sehr, sehr große Freude bereitet. Also mich auf die verschiedenen Menschen einzustellen und zu gucken, wie man gemeinsam weiterkommen kann. Und eine andere Sache, die mir auch Freude bringt, ist, wenn ich Studierende für ein Thema, das sie am Anfang des Semesters vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spannend fanden, dann doch begeistern kann und sie am Ende des Semesters rausgehen und daran Lust entwickelt haben, sich weiter damit beschäftigen möchten und gelernt haben, dass das für ihre Berufsausbildung auch wirklich eine wichtige Sache war.
Total schön, da reinzuhören, Andi, und ja auch spannend, weil das ja alles KollegInnen sind aus den unterschiedlichsten Bereichen, ne, unserer Bildungsgruppe, sei es aus den Schulen der Ludwig-Fresenius-Schule oder auch aus den verschiedenen Fachbereichen der Hochschule Fresenius. Also hört sich wirklich toll an. Wie würdest du denn die Frage beantworten eigentlich? Was gibt dir am meisten Sinn und Freude daran zu lehren?
Also ich meine, ich habe es vorher schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht, ich möchte nur vorher den Ball nochmal kurz von vorher aufnehmen, was sich auch schon gezeigt hat durch die unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, die in unterschiedlichen Bereichen auch arbeiten. Wir haben ja durchaus eine Heterogenität. Selbst also ich, obwohl ich jetzt in einem Fachbereich oder in zwei Fachbereichen lehre, habe ich Bachelorstudierende, die von der Schule kommen, Masterstudierende oder Berufsbegleitende oder auch Online-Kurse. Und das erfordert ja immer irgendwie ja unterschiedliche, sag ich mal, auch Konzepte oder wie geht man auf Menschen zu. Und auch die letzten 16 Jahre, wo ich jetzt hier bin, hat sich auch einiges verändert. Wir hatten einen Lockdown, wir hatten Corona, wir als Gesellschaft verändern uns ja weiter und das ist toll und auch wir als Lehrende müssen es weiter verändern und auch die Themen, die wir diskutieren. Ich habe vor 16 Jahren mit den Studierenden in der VWL andere Themen diskutiert, wie ich es heute diskutiere. Und ich glaube, das ist auch das, was mich für mich selber herausfordert und für mich spannend ist, neben der reinen Wissensvermittlung sozusagen auch diese Veränderungsprozesse und immer wahrzunehmen, immer auf unterschiedliche Charaktere zu stoßen. Manchmal sagt man, ja gut, das machst du seit 16 Jahren VWL, dann sage ich ja, gut, die Grundlagen des Stoffs bei der einen Vorlesung, der Gesundheitsökonomie ist anders, sind zwar immer ähnlich, aber die Menschen, die zu mir kommen, sind immer unterschiedlich. Und die Gruppenzusammensetzung ist immer unterschiedlich. Und das Spannende an dem Beruf ist, egal ob ich in der Berufsschule bin oder auch in einem Masterkurs, dass wir gemeinsam ein gutes Ergebnis erzielen und dass jeder Einzelne in dem heterogenen Gemeinsam wächst, dass wir eine Willensgemeinschaft quasi bilden, ne? Eine Willensgemeinschaft des Lernens. Es gibt einen Staatswissenschaftler, Jelinek, der hat mir gesagt, wir müssen eine Willensgemeinschaft sein. Und das finde ich fürs Lernen auch wichtig, weil wir nachher auch in einer Gemeinschaft später im Arbeitsleben leben. Also eine Willensgemeinschaft zu sein, weil Bildung eben kein Konsumgut ist, sondern eben nur in der Willensgemeinschaft entsteht. Und das ist das, was mich besonders bewegt und auch jeden Tag aufs Neue herausfordert. Und ich glaube, wenn man das in sich spürt, und das muss man aber in sich spüren, dann ist es wirklich ein erfüllender Beruf. Und gleichzeitig bekommt man ja, und da werden wir auch später natürlich auch darüber noch sprechen, man bekommt ja auch viel zurück. Und man selbst lernt immer wieder Neues dazu. Also ich bin ja davon überzeugt, dass man einfach auch jung bleibt, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die selbst jung sind oder die einen immer wieder fordern. Die Lehre als Jungbrunnen sozusagen.
Wenn einem die Schülis guten Morgen sagen, das fand ich auch gerade total schön. Ja, wirklich toll zu hören, wie viel Freude und Begeisterung du und unsere KollegInnen für diesen Beruf mitbringen. Und man kann definitiv sagen, dass das wirklich eine sehr sinnstiftende Tätigkeit ist, Wissen weiterzugeben und, wie du gesagt hast, mit zumeist jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das bestätigt unter anderem auch eine Studie zur Sinnstiftung im Beruf der Königsteiner Gruppe aus dem Jahr 2020. Da sind mit 23% Hochschulen und Universitäten als Arbeitgeber eben auffallend hoch im Kurs. Und generell haben 47% aller Beteiligten, also aller TeilnehmerInnen, den Anspruch an ihre Arbeit, dass ihr Job sie voll und ganz erfüllen sollte. Und weitere 49% finden, dass das überwiegend der Fall sein sollte. Also ein total wichtiger Aspekt eben. Das merken wir auch im Personalbereich, Andi, ne? Also die meisten Leute, die sich bei uns bewerben, sagen, hey, ich möchte halt wirklich was Sinnstiftendes tun und in der Bildung kann ich das eben auch. Definitiv hören wir das bei unseren Einstellungsgesprächen. Aber jetzt wollen wir mal von den KollegInnen wissen, was ihrer Meinung nach der wichtigste Beitrag ist, den sie als Lehrkraft leisten können.
Ich glaube, unser wichtigster Beitrag ist, jungen Menschen Orientierung und Selbstvertrauen zu geben. Gerade jetzt in der Zeit, die voller Unsicherheit und Veränderung steckt. Wissen ist natürlich wichtig, keine Frage, aber entscheidend ist doch, dass die Studierenden dieses Wissen anwenden und in die Welt hinaustragen können. Es bedeutet für mich, dass wir Räume schaffen müssen, in denen sie sich ausprobieren können, dass wir Feedback geben, damit sie erleben, hey, meine Ideen haben tatsächlich Wert. Und auch vermitteln, dass Fehler und Scheitern dazugehören, ohne Angst davor. Und ich sage oft, Your best teacher is your last mistake. Und das meine ich tatsächlich ganz ernst. Ich für mich bin nicht nur jemand, der Inhalte vermittelt. Ich sehe mich viel mehr als Begleiter, der Türen öffnet, der Perspektiven zeigt und den Mut zuspricht, den eigenen Weg zu gehen. Und wenn am Ende jemand sagt, ich habe nicht nur gelernt, was im Lehrbuch steht, sondern auch, wie ich mir selbst vertrauen kann, dann weiß ich, warum dieser Beruf so wertvoll ist. Und diese Verantwortung, die wir haben, ist groß. Und genau dessen sollten wir uns jeden Tag bewusst sein.
Den wichtigsten Beitrag als Lehrer sehe ich eigentlich darin, dass ich Motivation vermitteln kann und ein Vorbild sein kann. Ich möchte, dass junge Menschen viel lernen können. Ich bin selber ein Mensch, der früher nicht so gern gelernt hat und das jetzt auch so ein bisschen im Laufe der Zeit für sich entdeckt hat. Und da die Motivation auch nicht immer so da war. Das heißt, ich kann mich auch in die Situationen von den jungen Menschen ganz gut reinversetzen. Und ich ziehe ganz viel davon raus, wenn ich wirklich erreichen kann, dass die Lernmotivation bei jungen Menschen hochgehalten wird. Bei uns speziell ist es auch wichtig, kulturelle Brücken zu bauen. Wir starten jetzt mit einem neuen Kurs, wo wir auch wieder Auszubildende aus 10 verschiedenen Ländern haben. Die muss ich erstmal zusammenbringen. Da ist es auch meine Aufgabe als Lehrkraft, eben diese kulturelle Vernetzung hinzukriegen, um eben dann auch über Teambuilding-Maßnahmen oder über Gruppenbildungen so eine richtige Gemeinschaft zusammenzubringen und dann auch eine, im Idealfall eben eine Gemeinschaft oder eine Lerngemeinschaft zusammen zu haben, die dann auch die Ausbildung komplett besteht.
Gemeinsam gestalten können. Da ist für mich das allererste und der wichtige Beitrag, dass wir dadurch sowohl gegenüber den Studierenden als auch immer wieder miteinander als Lehrende in Kontakt miteinander sind und miteinander reflektieren. Gemeinsam gut und achtsam darauf blicken, was schon war, was miteinander schon geteilt wurde und was dann nächste Schritte sind, um sich weiterzuentwickeln hin zu einer Frage und hin zu einem Ziel, das jede und jeder Studierende für sich selbst formuliert.
Den wichtigsten Beitrag, ihnen das Rüstzeug mitgeben zu können, auf dem Arbeitsmarkt als selbstbewusste, fähige Persönlichkeiten zu bestehen. Ihnen die Freude an diesem tollen Arbeitsfeld mitzugeben. Ihnen im Studium, zum Beispiel bei großen Kooperationsprojekten, die Erfahrung zu ermöglichen, dass sie Großes, ja, auch Beeindruckendes leisten können.
Mit zunehmendem Altersabstand zu den meisten Studierenden glaube ich, dass der wichtigste Beitrag, den ich leisten kann für sie, ist, durchaus auch Grenzen aufzuzeigen. Das klingt vielleicht ein bisschen altbacken, aber ich habe immer mehr den Eindruck, dass die Studierenden gar nicht so richtig wissen, wie sie das mit ihrem Studium anpacken sollen und sich manchmal so ein bisschen verloren da drin fühlen. Vielleicht auch, weil sie das Ziel, wo sie damit hinwollen, auch gar nicht immer unbedingt schon sehen. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, da auch mal zu sagen, so läuft das, so funktioniert das und hier sind jetzt Grenzen und jetzt müssen sie eine Entscheidung treffen.
Den wichtigsten Beitrag, den ich als Lehrkraft leisten kann, sehe ich darin, meine Schülis in einer der wichtigsten Phasen ihres Lebens zu begleiten und auch zu unterstützen. Und das geht weit über die reine Wissensvermittlung hinaus. Die Schüler reagieren darauf sehr positiv und nehmen das Angebot auch gerne an. So kommt es auch oft vor, dass Schülis mir sehr private Dinge erzählen und oder zeigen. Das können kleine Anekdoten aus dem Alltag sein. Das können Fotos des neuen Haustiers oder der neuen Wohnung sein. Das kann aber auch manchmal und dann häufig sehr unerwartet sowas wie das erste Ultraschallfoto des eigenen Babys sein. Oder die Nachricht von der kürzlich stattgefundenen Verlobung. Und dann hat man diesen Wow-Moment, dass man nur denkt, oh mein Gott, du erzählst mir das jetzt hier und ich darf einer der ersten Menschen sein, die das erfahren dürfen. Und das zeigt mir dann auch immer wieder, wie eng doch die emotionale Bindung ist, die Schülis in diesen 3 Jahren zu einem aufbauen und die auch auf Gegenseitigkeit beruht. Und diese Momente machen einfach glücklich und stolz. Und wenn man die Schülis nach ihrer Ausbildung dann ins Leben und den Beruf entlässt, ist man gleichzeitig unendlich stolz und traurig, aber all das zusammengenommen macht den Lehrberuf zum erfüllendsten Beruf, den ich mir vorstellen kann.
Andi, du bist ja auch Vertrauensdozent am Standort in München. Kannst du das nachfühlen, was die Kollegin hier gerade beschreibt?
Total. Also ich habe zum einen, ich habe ganz große Veranstaltungen oder große Veranstaltungen wie die VWL, wo es Verbundveranstaltungen sind. Ich habe ganz kleine Veranstaltungen in der Gesundheitsökonomie, wo es um spezifischere Themen geht. Und ich habe eben auch sozusagen eins zu eins Austausch mit Studierenden, sowohl im akademischen, in der Betreuung, aber eben auch als Vertrauensdozent. Und das kann ich wirklich also nur so genauso wiedergeben und unterstützen, dass es also wirklich darum geht, Menschen auch, ich sage jetzt mal auf Neudeutsch würde man sagen, zu empowern, ihren Weg zu gehen. Und die Kollegin Fischer hat es also ein bisschen angesprochen, auch manchmal auch Grenzen aufzuzeigen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ihnen zu sagen, na, ich glaube, so geht es nicht. Und das Tolle ist dann, wenn du erkennst, dass Menschen, denen man auch durchaus mal was Kritisches sagt, dass sie es annehmen und sich reflektieren. Denn das ist ja zum Beispiel was ganz, ganz Wichtiges. Es wäre furchtbar, wenn man nachher aus einer Ausbildung, aus dem Studium rausgeht und nicht auch eine Kritikfähigkeit lernt. Denn wenn man später im Beruf ist und irgendjemand mal einen kritisiert und man kann damit gar nicht umgehen und nicht lernt sozusagen aus Kritik sich selbst zu verbessern, ne? Also Kritik hat immer so einen negativen Touch, dann wäre es also eine Kompetenz, wenn man die nicht erlernt, dann wäre es dramatisch. Und es ist ja meistens, wenn ich so an meine pubertierende Tochter denke, schon einfacher von anderen mal Kritik anzunehmen, wie zum Beispiel von den eigenen Eltern. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich im Lockdown mit meiner Tochter gelernt habe, wo sie sagte, Papa, du bist der furchtbarste Lehrer. Und das habe ich dann eigentlich immer meinen Studierenden gesagt, also wir finden sie eigentlich ganz nett, aber das ist eben auch was anderes, ne? Also es ist eine andere Konstellation. Als Eltern zum Beispiel, wenn man über seine Kinder spricht, ist es ganz was anderes, wie wenn man sozusagen in einer Hochschule, in einer Schule mit anderen Menschen gemeinsam lernt und trotzdem entsteht ein Vertrauensverhältnis, eine Verbindung. Und das ist was wirklich ein schöner Moment ist und wo Menschen sich einfach auch, wo ich sage, ich kann zum Beispiel ganz viele, die vor Präsentationen furchtbare Angst haben. Ich so, keine Angst, wir stellen es auf Autopilot, ich bin dabei, wir kriegen das gemeinsam hin. Und wenn ich mal so überlege, und ich will jetzt gar nicht allzu lange reden, aber zwei, drei Sachen würde ich ganz gerne berichten, wenn ich mir überlege, ich weiß noch genau, wo ich im ersten Semester hier angefangen habe, in meinem Studiengang damals Gesundheitsökonomie zu unterrichten, da waren viele Studierende, wo ich mir dachte, ob du das schaffst oder wie das wird. Und ich habe heute mit den allermeisten meiner Alumni noch Kontakt und viele davon haben danach an der LMU zum Beispiel promoviert in Public Health, sind auf Kongressen, wo ich auch bin, referieren, halten Vorträge. Wie die sich entwickelt haben, ist unfassbar. Also das kann ich heute, das macht mich so glücklich. Und ich habe aber auch Studierende, weil ich eben auch schon lange dabei bin, die sich zum Beispiel ein Pärchen, die haben sich in meiner Vorlesung kennengelernt, die sind verheiratet, die haben zwei Kinder, die schicken mir immer Bilder von ihren Kindern, weil die jetzt sozusagen natürlich schon, auch schon über 30 sind, ne? Ich gehe auf die 50, die gehen auf die Mitte 30 auch zu, das ist was natürlich unbeschreiblich ist, das muss ich echt sagen, und das gibt einem wirklich wahnsinnig viel.
Und du betonst ja auch immer, dass Lehre in beide Richtungen funktioniert, ne? Also, dass nicht nur ihr sozusagen den SchülerInnen und Studierenden was beibringt, sondern dass ihr auch gegenseitig profitiert. Und genau das haben wir unsere Kolleginnen auch mal gefragt. Was habt ihr denn eigentlich schon von euren Studierenden oder SchülerInnen gelernt?
Ich würde sagen, unglaublich viel. Es ist auch der Kern des Lehr-Lern-Frameworks Lernen mit H, dass wir Lehrende immer Lernende bleiben und von unseren Studierenden, von den Lernenden, die zu Lehrenden werden, ganz viel lernen dürfen.
In meinem Fach, ich bin Professor für digitale Transformation, ist das, was ich da unterrichte, ganz einfach so neu und auch jeden Tag so neu, dass ich oft wochenweise mit Sachen in meine Kursräume komme, die ganz einfach nicht im Lehrplan stehen. Und das ist eben ein Geben und Nehmen, weil auch die Studierenden dann sich auch oft ermutigt fühlen, auch ihre Themen mit reinzubringen. Und das sind dann Themen, über die ich immer sehr froh bin, weil ich die vielleicht gar nicht bemerke. Also die berühmte Frage von Studierenden, können wir nicht mal über Labubus reden? Und das ist eine perfekte Frage, weil man an diesem eigentlich harmlosen Beispiel Labubus hervorragend klar machen kann, was ist denn sowas wie Viralität? Wie funktioniert das mit dem Internet? Wie kann man damit Geld verdienen? Wer verdient denn damit Geld? Das heißt also, echte, genuine, fachliche Inhalte innerhalb einer Diskussion, die so erst ermöglicht wurde, eigentlich durch Studierende. Das führt dann bei mir unter anderem dazu, dass ich inzwischen einige ehemalige Studierende habe, die mit diesem Wissen, das sie vielleicht auch in Teilen von mir haben, eigene Firmen gegründet haben. Bei dutzenden Malen wurde ich schon gefragt, ob ich mir nicht noch auch weiterhin Business-Ideen anhören möchte, wie so ein bisschen als Coach fungieren möchte. Und das mache ich dann immer gerne. Es gibt mir was und ich sehe dann, was mit dem, was ich da mache, weiterhin passiert bei anderen, bei jungen Menschen, die dann damit positiv ihre Zukunft gestalten.
Wir sind eine komplett multikulturelle Klasse. Da ist ein Perspektivwechsel aus kultureller Sicht immer ganz gut, den man selber auch durchmacht, wo man selber auch mal andere Sichtweisen wahrnimmt.
Im Prinzip lerne ich jede Unterrichtsstunde etwas Neues dazu. Es liegt vor allen Dingen an den Korrekturen, wo man mit den Studierenden ins Gespräch kommt und man merkt dann, über welche Dinge Studierende nachdenken, das dann selber wieder einen Denkprozess in Gang setzt. Und letztendlich lerne ich auch immer wieder was über mich selbst. Und insofern ist es im Prinzip ein dauernder Lernprozess. Was ich zum Beispiel festgestellt habe oder gelernt habe, ist, dass die Studierenden KI-Tools viel schneller sich aneignen, als man das als Lehrender erwartet. Ja, also es passiert im Prinzip von allein und durch die Eigeninitiative. Und man muss schauen, dass man als Lehrende da im Prinzip Schritt hält.
Man kann auf jeden Fall auch sagen, dass die Arbeit mit Studierenden jung hält. Man hat ganz viele junge Menschen um sich und dadurch einen ganz anderen Blick auch darauf. Und ich glaube, auf Dauer hält uns das auch jung.
Andi, erzähl mal, was hast du denn schon von deinen Studierenden gelernt?
Also das würde ich sogar in zwei Teile aufteilen. Und zwar zum Beispiel bei den berufsbegleitenden Studierenden, die beispielsweise operativ in Kliniken arbeiten. Da lerne ich immer wahnsinnig viel, dass viele, sag ich mal, gesundheitsökonomische Theorien oder wenn ich über die Krankenhausreform spreche, wie kommt das eigentlich in deren Arbeitsrealität an? Also da lerne ich beim Berufsbegleiten immer wahnsinnig viel über deren Realitäten, wie die zum Beispiel irgendwelche Dinge erleben. Und das ist dann später auch für meine Forschung, also oder auch für meine Vorträge, für andere wahnsinnig, wahnsinnig spannend, da wir uns oft, ich sag mal, irgendwie fiktiv, wie schaut der Patient aus oder wie schauen die Menschen aus, die da draußen arbeiten, direkt in der Rückkopplung sind. Das ist eher bei den berufsbegleitenden Studierenden oder auch bei den Masterstudierenden, die schon gearbeitet haben. Bei den oft ganz jungen Bachelorstudierenden, da finde ich es wahnsinnig spannend. Da, ich meine, das ist schon so angekommen, weil die oft, also ich meine, digital viel besser drauf sind. Mir neulich zum Beispiel irgendwie, da saßen wir zusammen und da haben wir uns ein bisschen unterhalten über Digitalisierung und wie das ist mit Social Media und ob am Handy hängt. Und da habe ich eben jetzt nochmal über meine 14-jährige Tochter gesprochen. Dann haben sie mir Tipps gegeben, wie man denn, was denn ganz furchtbar ist für die 14-Jährige und wo man aufpassen muss, bei welchen Portalen und so nach, ach, die jungen Leute von heute, das fand ich ja auch ganz süß. Ne? Also haben dann die 19-Jährigen über die jungen Leute von heute gesprochen. Aber was ich auch da bei den Jungen echt ganz wichtig finde, ist zum einen, frage ich immer, wo kriegt ihr Informationen her? Wie seht ihr zum Beispiel auch weltpolitische Dinge, die wir irgendwie, wenn wir uns eingelesen haben, irgendwie die Süddeutsche oder das Handelsblatt gelesen haben, eine Meinung dazu? Und die sehen, weil sie vielleicht auch die Informationen aus Social Media oder wie auch immer sich raussehen, die Welt oft ganz anders. Und diese unterschiedlichen Blicke auf die Welt zusammenzubringen und gegenseitig zu lernen und die sozusagen zu diskutieren, das ist unglaublich wertvoll und zwar wirklich für beide Seiten. Und gerade unsere Gesellschaft, die ja durch den demografischen Wandel gezeichnet ist, wo es immer mehr ältere Menschen gibt und immer mehr junge und wo wir Angst haben, dass es irgendwie den Kampf der Generationen gibt, sollen die Renten erhöht werden, sollen sie mehr arbeiten, die einen sollen sagen, die Jungen sind immer fauler und die anderen sagen, die anderen Alten bekommen immer mehr Rente. Wir müssen ja als Generation gemeinsam in der Arbeit, in Teams, als Gesellschaft, als Ganzes, in Teams gemeinsam arbeiten und dieser intergenerative Austausch, sich gegenseitig zu verstehen und die Sichtweisen zusammenlegen. Das ist das, was wir in Teams brauchen, was wir in der Lehre und Forschung brauchen, was wir als Gesellschaft insgesamt brauchen. Und das ist einer meiner größten Lerneffekte auf den verschiedenen Kaskaden und Ebenen, in denen ich hier lehren und wirken darf.
Und manchmal zeigt sich dieser gemeinsame Lernprozess dann auch in ganz besonderen Momenten, nämlich dann, wenn Studierende oder SchülerInnen ihre Wertschätzung und Dankbarkeit ausdrücken und welche Gesten und Rückmeldungen unsere KollegInnen da schon erlebt haben, da hören wir jetzt mal rein.
Das passiert tatsächlich öfter, als man vielleicht denkt. Manchmal in ganz kleinen Momenten, das kann Lächeln oder auch ein kurzes Gespräch sein. Aber es gibt Situationen, die bleiben wirklich hängen. Besonders bewegt hat mich kürzlich die Graduation Feier. Da kam eine Absolventin zu mir und sagte, dass ich nicht nur fachlich viel gelernt habe, sondern dass unsere Gespräche ihr auch den Mut gegeben haben, wirklich ihren eigenen Weg zu gehen. Und das war ein Moment, der mich wirklich sehr berührt hat. Ein anderes Erlebnis war in einer Klausur. Also es war die allerletzte, die ein Student bei uns geschrieben hat. Und am Ende des Prüfungsbogens stand einfach nur Danke für alles. So schlicht und gleichzeitig so kraftvoll. Und das sind für mich dann auch die Augenblicke, in denen man spürt, dass Lehre weit mehr bedeutet, als Wissen zu vermitteln. Es geht um Begegnungen, es geht um Begleitung und darum, dass wir ein Stück Lebensweg mitgestalten dürfen.
Neulich musste ich einmal schmunzeln, weil nach einer Lehrveranstaltung eine Studierende sagte, das hat heute richtig viel Spaß gemacht und es hat mir heute richtig viel gebracht. Und dann sagten die anderen, ja, das war richtig gut heute. Und das kam so unerwartet, weil man könnte ja auch sagen, ich habe halt meinen Job gemacht, aber dass das so kam, das war ganz, ganz toll, finde ich. Da freut man sich immer drüber.
Kürzlich habe ich eine Studentin von mir nach Jahren wieder getroffen. Sie ist mittlerweile selber Professorin für Motion Design. Sie sagte mir, dass der Kurs bei mir, dass ich ihr in dem Kurs sozusagen die Augen geöffnet habe durch meinen Unterricht, habe sie die Begeisterung für Typografie erst so richtig entdeckt. Und das war für mich ein großer Moment, der mir deutlich macht, dass meine Aufgabe schön und sinnvoll ist. Und ja, wenn sie dann sozusagen Wirkung zeigt, bei jemandem wirklich ankommt, das ist natürlich, ja, großartig und macht mich stolz.
Ich hatte tatsächlich in einem heißen Sommersemester mal eine mündliche Prüfung in dem schönen Fach Physikalische Chemie. Man muss sich vorstellen, dass also viel mit Rechnen und Zahlen und Daten und Fakten, und da haben die Studierenden nie so wirklich Lust drauf. Und dann hatte ich mal gesagt, naja, wisst ihr, das ist so eine warme Temperatur. Am besten ist es so, wir reden einfach von 20 Minuten gemütlich miteinander, ne, in einem Fachgespräch und am besten bei einem schönen kühlen Bier. Das war eher so salopp dahingesagt. Und ich hatte einen Studenten, tatsächlich einen berufsbegleitenden Studierenden, der nach der Prüfung, also alles war gelaufen, gesagt hat, ach, Herr Daumenfeld, Sie haben doch jetzt Pause. Dann packt er in seine Tasche und holt dort ein eisgekühltes Sixpack alkoholfreies Bier, also ganz konform mit der Hausordnung raus, und sagt, das können Sie in der Pause mal genießen. Wir haben da ganz spontan zusammen auch mit der Protokollantin uns da gleich mal direkt ein alkoholfreies Bier genehmigt, noch ein bisschen miteinander gesprochen, und es war so toll. Ich habe das, wie gesagt, irgendwann mal in der Vorlesung zufällig fallen gelassen und dann stand plötzlich ein Sixpack drauf. Können Sie auch auf LinkedIn nachlesen, tatsächlich. Das war ganz spannend. Also das merkt man im Prinzip, dass wir dort wirklich auf Augenhöhe mit unseren Studierenden agieren. Das freut mich immer.
Ich freue mich immer sehr, wenn Menschen, die bei mir im Unterricht waren, dann nach dem Abschluss den Kontakt halten, erzählen, wie es ihnen ergangen ist, wo das Leben sie hingeführt hat, vielleicht mal von einem Erfolgserlebnis berichten möchten. Aber manche Menschen, die verliert man ja aus den Augen. Und neulich habe ich durch Zufall auf einer Konferenz eine ehemalige Teilnehmerin wieder getroffen, die da als Dolmetscherin im Einsatz war. Und sie hat sich wahnsinnig gefreut, mich zu sehen, war, glaube ich, auch ein bisschen stolz, dass ich jetzt da als Dolmetscherin bei diesem großen Kongress war, und hat mich dann, als ich kam, sofort beiseite genommen und voller Freude mit mir ein Selfie gemacht, für sich selbst und weil sie das stolz ihrer Lerngruppe von damals aus dem Studium schicken wollte, um zu erzählen, dass sie mich mal wieder getroffen hat.
Ja, und da hört man doch wirklich raus, wie viel Herzblut und Engagement in unserer Lehre steckt. Aber was macht eigentlich unsere Bildungsgruppe darüber hinaus so besonders für Lehrende? Also warum arbeiten die besonders gerne bei uns? Auch da lassen wir nochmal unsere KollegInnen zu Wort kommen.
Ich sag mal immer, meine Mission in Life ist, ein bisschen Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, sie dort abzuholen, wo sie stehen, dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Und das geht natürlich nur, wenn ich das in kleinen Gruppen mache, sehr intensiv, ernsthaft die Leute auch wirklich eng betreuen kann. Und das Schöne ist, die Möglichkeit haben wir in den kleinen Gruppen bei uns an der Hochschule für Seniors. Das Tollste ist, ich werde für das, was ich gerne mache, sogar bezahlt.
Das Besondere unserer Bildungsgruppe ist für mich, dass wir nicht starr in einem Feld, in einem Fachbereich verbleiben, sondern dass wir durch die Zusammenarbeit mit verschiedensten Fachbereichen neue Aspekte reinbringen können und über Fächer und Interessensgebiete hinweg zusammenkommen und dadurch auch ganz neue und auch vor allen Dingen zukunftsweisende Ausbildungsprogramme schaffen können. Und die Tatsache, dass wir nicht nur Hochschule sind, sondern eben auch die Berufsfachschulen haben oder verschiedenste Weiterbildungsangebote, kann man auch damit spielen. Man kann eben wirklich gucken,
wo braucht man was für, auf wie kann man mit unterschiedlichen Formaten unterschiedlich die Menschen ansprechen und am Ende eben auch für ein und dasselbe Feld Möglichkeiten schaffen, in unterschiedlichen Kontexten darüber was zu lernen und da diese Verknüpfung in unserer Bildungsgruppe zu nutzen. Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft noch mehr tun werden, weil ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, der uns besonders macht.
Andi, was würdest du sagen? Was macht uns besonders aus deiner Sicht?
Also da ist schon ganz viel gesagt. Vor allem das Letzte, was die Henrike Fischer, die Kollegin aus Hamburg, gesagt hat, bewegt mich auch ganz, ganz stark. Ich meine, oft an staatlichen Universitäten oder Hochschulen sind die Fakultäten wahnsinnig getrennt voneinander. Wir sind, ich glaube, das zeichnet uns als Bildungsgruppe aus, wahnsinnig interdisziplinär, von der Naturwissenschaft bis hin zum Design, Wirtschaftswissenschaft, Gesundheitswissenschaften und das noch über die unterschiedlichen Bildungsstufen von Berufsfachschulen bis Universität und universitätsgleichgestellten Hochschulen. Allein dieses Zusammenspiel, dieser Mix, diese Interdisziplinarität zu nutzen und dort auch unterschiedlich arbeiten, forschen zu können, lehren zu können, ist wahnsinnig wertvoll und sollte meines Erachtens noch verstärkt werden. Und dann auch mit verschiedenen Studierenden, wie ich schon sagte, Bachelor, Master, berufsbegleitend online, diese Freiheit, ganz verschieden sich immer wieder neu erfinden zu können. Das finde ich irre. Kleine Gruppen ist auch angesprochen worden. Was für mich auch immer noch ganz, ganz wichtig ist, ist, und das ist was ich wirklich für mich selber, was mir immer ganz, ganz wichtig war in meinem Leben und auch jetzt immer noch wichtig ist, jedem Wissenschaftler, ist die Freiheit von Forschung und Lehre. Und es ist immer ein Spagat, auf der einen Seite zu sagen, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass Standards an allen Standorten irgendwie gleich sind und dass nicht, ich sag mal, in München anders, was anderes, komplett anderes gelehrt wird oder anders geprüft wird wie in Hamburg oder wie auch immer. Aber im Kern geht's darum, dass jeder Lehrende, jede Professorin oder Professor seinen eigenen Schwerpunkt hat, die Menschen so abholen kann, wie er es so richtig hat. Und ich habe in den 16 Jahren noch nie eine Beschränkung von meiner Freiheit und Forschung und Lehre, wie und was ich machen will, erfahren. Und wenn ich eine neue Idee habe für einen neuen Studiengang oder wie auch immer, dann kann ich das immer einbringen. Und ich finde diese Freiheit von Forschung und Lehre, die Freiheit des lehrenden, forschenden und denkenden Geistes, über die Kaskaden der Bildungsgruppe hinweg zu haben und das in einer privaten Bildungseinrichtung, das, finde ich, macht uns ganz besonders.
Und nachdem wir jetzt so viel Werbung gemacht haben für diesen Job, werden sicherlich einige überlegen, hey, ist das auch was für mich? Und deswegen hören wir noch mal kurz rein, was unsere Kolleginnen denn eigentlich raten würden, Menschen, die jetzt überlegen, auch selbst Lehrkraft zu werden.
Also für mich bedeutet Unterrichten immer das Feuer, das in mir brennt, in allem zu entfachen. Natürlich muss keiner mein Fach so sehr mögen wie ich, ne? Aber der Student vor mir muss merken, dass das Fach mich begeistert. Und dieser Funke, ne? Nur dann kann der überspringen. Und ich denke, als Lehrkraft für beide Seiten, für Studierende und auch für die Lehrkraft, ist es immer hilfreich, wenn du selber dein Fach einfach magst, begeistert bist davon, nie auf was Fragen zu stellen, neugierig bist. Und das würde ich sagen, sollte man einfach mitbringen.
Das ist in irgendeiner Weise so in einem, dass man das Bedürfnis hat zu den Themen, die einen umtreiben und wo man Kompetenzen hat, dass man die weitergeben möchte. Und ja, wahrscheinlich muss man auch so ein bisschen eine Rampensau sein. Man muss gerne vor Leuten stehen, man muss gerne mit Leuten sein, man muss auch gerne Leute ein bisschen führen. Und ja, wenn man dieses Bedürfnis hat, dann kann ich jedem nur raten, sich auszuprobieren, einfach nachfragen. Gerade wenn man Schüler oder Student ist, einfach mal auf die Lehrenden zugehen und sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, da was zu machen und sich mal auszuprobieren, vielleicht als Tutor. Oder manchmal gibt's ja auch Inhalte, die man schon vermitteln kann, weil man im Masterstudium ist und dadurch kann man im Bachelor schon lehren. Deswegen einfach loslegen und zwar so früh wie möglich, denn das kann man auch ganz hervorragend parallel zu anderen Berufswegen machen.
Ich bin selber ja ein Quereinsteiger, der in den Beruf von einem komplett anderen Setting reingekommen ist. Also man muss zuerst einmal überhaupt wissen, ob man mit Menschen arbeiten möchte. Es ist ein Unterschied, ob ich mich für das Fach begeistern kann oder weil ich eben Pflege oder Mathematik oder was auch immer, ist ja ganz allgemein, Lehre kann ja ganz viel sein, ob ich das gut finde oder ob ich eben auch die Begeisterung habe, dass ich das den Menschen vermitteln möchte. Wenn ich an meine Schulzeit denke, gab es ganz viele Lehrer, die einen sehr langweiligen Frontalunterricht gemacht haben. Erwische ich mich selber teilweise auch noch dabei, aber da auch Methodiken rauszufinden, da eben auch neugierig zu bleiben in ganz vielen verschiedenen Dingen, neue Sachen lernen zu wollen.
Würde ihr denjenigen raten, nicht nur zu überlegen, sondern es einfach zu tun. Und am besten während des Berufs im Nebenerwerb Unterricht zu machen und das an verschiedenen Hochschulen. Und das sind dann die besten Voraussetzungen, später sich für eine Festanstellung zu bewerben, um dann wirklich vielleicht in Vollzeit auch in die Lehre zu gehen.
Andi, ich würde sagen, damit ist eigentlich alles gesagt, ne? Und das gilt genauso, einfach mal machen. Und das kann man bei uns ja wunderbar, denn das, was vorhin auch schon gefallen ist, dieser Praxisbezug von uns, der drückt sich ja auch dadurch aus, dass wir sehr viel externe Dozierende bei uns auch immer einsetzen, auch an den Schulen und an den Hochschulen. Das heißt, einfach da mal reingucken, kann ich irgendwie mal ein Modul belegen, kann ich meine Erfahrungen aus der Praxis einbringen. Also hier der Aufruf, wirklich mal auszuprobieren und gegebenenfalls dann wirklich ja mal irgendwann komplett zu switchen. Also ich würde sagen, Andi, das war's für heute. Eine wundervolle Folge mit ganz viel Begeisterung, Emotionen. Und deswegen hier auch nochmal ein riesen Dankeschön an all die Kolleginnen, die wir heute gehört haben. Und das waren Professor Dr. Jan-Klaas von Treek, Professor Dr. Thorsten Daubenfeld, Dr. Astrid Dobmeier und Dr. Veronika Sweet, Professor Dr. Henrike Fischer, Julia Kramer, Theodor Grassel, Ralf Lobeck, Martin Breuer, Benita Salender und Benjamin Meyer. Wirklich toll, dass ihr eure Gedanken, Geschichten und Emotionen mit uns geteilt habt und vor allen Dingen die Begeisterung für die Berufe in der Lehre. Andi, hat Spaß gemacht, oder?
Richtig, also vielen Dank, dass wir dieses wirklich auch Herzensthema heute mal beleuchten konnten. Und ich bin mal gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Und wir freuen uns natürlich immer auf Kommentare, auf Bewertungen. Und ja, wie gesagt, der Lateiner würde sagen, Invitatio ad Offerendum, eine Einladung mitzumachen. Und ich sage immer, wenn man Spaß an Leuten hat, und das muss man natürlich schon mögen als Lehrer, man muss Menschen mögen, das ist irgendwie schon ganz wichtig, ne? Und wenn man das mitbringt, ne, Spaß mit anderen was zu machen, dann findet sich der Rest von ganz alleine.
Und ihr findet alles zu unserer Folge in den Shownotes und natürlich auch den Link zu unserer Bildungsgruppe. Danke, Andi.
Danke dir, Daniel. Tschüss.